Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch, ich freue mich, mit euch wieder nach einer guten Tradition die Bibel mitzubringen in den Gottesdienst und auch sie mit aufzuschlagen, euch einzuladen, das Markus-Evangelium im Kapitel 8, die Verse 1 bis 9 mit mir zu lesen. Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. Wir wollen lesen, dann wollen wir gemeinsam beten und dann uns diesem Text zuwenden. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie, wie viel Brote habt ihr? Sie aber sagten, 7. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab es den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische. Und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Es waren aber etwa 4000 und er entließ sie. Wir wollen beten. Dazu stehen wir gemeinsam auf und unseren Kreislauf und unseren Geist zu erfrischen und das Wort Gottes aufzunehmen. Und damit wir es aufnehmen können von deiner Speise, die du gerne reichlich gibst, Herr, bitte ich dich um deinen guten Segen, Herr. Herr, so wie die Jünger bringe ich das, was ich habe und bitte, Herr, dass du es segnest, dass du es brichst und dass du es austeilen lässt und dass jeder genug bekommt und jeder satt wird von geistlichem Brot, von dem herrlichen, ewigen Brot, Herr Jesus Christus, von dir selbst und dass so viel übrig bleibt, dass wir nach Hause mitnehmen können und davon weiterhin essen und Stärkung empfangen. Herr, danke, dass du gerne gibst. Und danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Danke, dass du der Versorger bist und dass du unsere Anliegen, dass du unsere Nöte, dass du unsere Schwierigkeiten kennst und jedem in deine Barmherzigkeit zuwendest und jedem das gibst, was er braucht. Du nimmst uns wahr mit unseren Schwierigkeiten und du gibst und so stellst sie. Ich danke dir vom ganzen Herzen für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist, der sich auf den Weg gemacht hat in diese Gemeinschaft, in dieses Haus. Ich danke dir für diese Ortsgemeinde und ich bitte dich, Herr, dass der heutige Gottesdienst und dass die Predigt jetzt weiterhin zum Segen wird. Jesus, in deinem Namen bitte ich das. Amen. Ich habe große Freude beim Studium des Markus-Evangeliums. Das sind jetzt zwar schon auch eine längere Zeit, das wird nicht langweilig. Und von Abschnitt zu Abschnitt habe ich das Gefühl, wird immer spannender. Und vor allem dann spannend, wenn ich wieder aufschlage und sage, okay, Sonntag wieder mit der Predigt dran, welcher Abschnitt ist am Sonntag dran und dann gucke ich, lese ihn und dann bin ich schon auf die erste Reaktion in meinem Herzen selbst gespannt. So, was ist das, der nächste Text, um was geht's? Und ebenfalls bei diesem Text, beim ersten Lesen dachte ich, das hatten wir doch schon. Und zwar gar nicht so lange her, hatten wir über die Speisung gesprochen. Und bei mir rattert sofort was in meinem Kopf und ich überlege und denke, ja, was willst du denn da noch sagen? Wir haben doch über die Speisung der 5000 in dem Fall gesprochen, das sind sogar 1000 weniger. Wir haben über all diese Dinge nachgedacht und was das bedeutet. Und zugleich weiß ich, es gibt mehr. Es gibt nichts, was in der Bibel steht, was langweilig ist. Es gibt keine unnötige Wiederholung, dass man sagen könnte, ja gut, jetzt Markus wiederholt sich. Und meine Frage, die ich mir dann sofort gestellt habe, war, warum dieser Text? Warum berichtet er unmittelbar, eigentlich 2, 3 Berichte dazwischen, Kapitel 6, ab Vers 30 hatten wir schon über die Speisung der 5000 nachgedacht, haben wir diesen Bericht. Und die Frage, die ich habe, warum dieser Bericht an dieser Stelle wieder? Was, Hat er nichts zu schreiben gehabt? Doch, hatte genug zu schreiben gehabt. Nach dem Johannesevangelium heißt es noch viele weitere Dinge, die nicht geschrieben sind. Man kann sie gar nicht alle aufschreiben. Es hat schon einen ganz besonderen, wichtigen Grund, warum Markus diese Stelle und diese Begebenheit an dieser Stelle hier schreibt. Und das Studieren, das Forschen, das Überlegen, das ist, was mir große Freude bringt, weil das uns tief in das Evangelium hineinnimmt und zeigt, dass wir nicht so schnell und nicht so flüchtig und oberflächlich die Schrift lesen sollten. Gerade so die Begebenheit, gerade diese Geschichten, die man sogar von klein auf kennt. Manche lassen sich da aus in Diskussionen sagen, das ist ein Überlieferungsfehler. Eigentlich ist das Gleiche wie bei den 5000. Da wissen sie selbst nicht, was sie da schreiben. Kapitel vorher schreibt er nur von 5, später von 4. Wer hat recht? Also durch die Überlieferung sind dann Fehler eingeschlichen. Nein, das sind wirklich zwei verschiedene Begebenheiten, zwei verschiedene Speisungen, und haben ihren Platz und ihre tiefe Bedeutung. Heute möchte ich weniger über das Wunder selbst sprechen. Ich werde einige Bemerkungen dazu machen, wie Jesus das da tat bei diesen 4.000 im Gegensatz zu den 5.000. Aber von der Grundbedeutung wissen wir. Wer vielleicht nicht dabei war von den einigen Sonntagen, der kann das gerne mit nachhören. Auf unserer Homepage-Seite in der Gemeinde bzw. auf kreuzlich.de sind die Predigten, stehen sie kostenlos online zur Verfügung zum Nachhören. Heute möchte ich weniger so die einzelnen Details in dem Wunder selbst euch darlegen. Das haben wir, wie gesagt, getan, sondern mehr darüber nachdenken und diese Frage beantworten: Warum schreibt er und berichtet er uns an dieser Stelle nochmal von einem Wunder, fast dem gleichen Wunder der Brotvermehrung? Welche Funktion hat es und warum steht es hier? Und was hat es mit diesen 4.000 auf sich? Also mehr als um das Wunder selbst, mehr über diese Aufgabe dieses Textes. Das Wunder selbst, wie gesagt, haben wir uns schon angeschaut und wir haben diese Herrlichkeit, die Demonstration der Herrlichkeit Jesu gesehen, dass er der Schöpfer ist und dass er in gewisser Weise aus dem Tod oder aus dem Nichts etwas Neues schafft. Er nimmt Brote, die schon fertig waren und vermehrt sie. Im Prinzip offenbart er seine Schöpferkraft, indem er den Prozess, der beim Brot Backen entsteht oder beim Brotwerden entsteht, abkürzt, indem er den Prozess beim Fischeessen zur Nahrung ebenfalls abkürzt. Er nimmt ein fertiges Brot und macht daraus viel. Es muss nicht gesät werden als Same, es muss nicht wachsen, muss nicht begossen werden, es muss nicht geerntet werden, es muss nicht gedrescht werden, es muss nicht gemahlen werden, es muss nicht geknetet werden, nicht gebacken werden, sondern all das entfällt. Er sagt so, er bricht es. Und aus diesem wird unendlich viel. Das ist ein Schöpfer und das ist ein herrliches Wunder, dass Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart als der Schöpfer. Genau bei den Fischen, im Prinzip aus den toten Fischen, getrockneten toten Fischlein, macht er neu. Kein Leben muss entstehen, keine Eier. Bei Fischen nennt man das Eier? Ja, ihr wisst, was ich meine. So, das ist keine Ablagerung und dann müssen nicht die kleinen Fische entstehen und die wachsen, dann muss man sie nicht fangen, ausnehmen, trocknen und salzen, wie auch immer, sondern ebenfalls diese trockenen kleinen Fischlein, kleine Sardellen, macht er aus ihnen, er kürzt das alles ab und das große Wunder seiner Schöpferkraft wird deutlich. Also wir haben diese Herrlichkeit gesehen. Jesus wird in seiner ganzen Schöpferkraft uns vor Augen gemalt. Also, warum dieser doppelte Bericht von diesem Schöpfer. Warum dieser doppelte Bericht von diesem Schöpfungswunder? Wir, wie bei allen Markus, fast allen seinen Perikopen, das heißt seinen Abschnitten, bietet uns der Vers 1 einen guten Einstieg. Der erste Vers, der am Anfang jeder Erzählung ist, zeigt uns in gewisser Weise den Kontext, zeigt uns in gewisser Weise den Hintergrund und nimmt uns in die Geschichte hinein und zeigt, um was geht es hier eigentlich. Ich lese Kapitel 8, Vers 1. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen. Das nimmt uns in diesen Kontext, in den berühmten, befürchteten Kontext, der mir meistens viel Zeit zum Erklären kostet, aber der ist sehr, sehr, sehr wichtig. Auch um diese Stelle zu verstehen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, was bedeutet, als in jenen Tagen. Auch das überlesen wir sehr ganz schnell. Was sind die jenen Tage und von welchen jenen Tagen redet er? Was ist unser Hintergrund? Es sind jene Tage, in denen Jesus mehrere Monate unterwegs war, und zwar in dem Gebiet der Heiden. Er zog aus von Galiläa, zog er aus und ging nach ins Heidengebiet. Er ging nach Tyros, er ging nach Sidon, am Meer entlang, Richtung Norden. Und dann von da ging er rechts runter, ich glaube, ist das über Westen, ich bin da nicht so geografisch, Osten, über Osten, ich danke, gegenüber Osten, an der anderen Seite des See Genezareth, in das Zehnstädtegebiet, das Gebiet der Heiden. Jesus verbringt viele Monate, viele Tage unterwegs mit seinen Jüngern, und zwar nicht in Israel, nicht bei den Juden, er ist hier bei den Heiden unterwegs. Und Markus erinnert, sagt, in jenen Tagen, welchen Tagen? In den Tagen, als Jesus bei den Heiden war. Das ist schon das Erste. Das heißt, das Wunder geschieht wo? Bei den Heiden. Das Wunder geschieht nicht bei den Juden. Das ist das Erste. Das sind zwei verschiedene Brotvermehrungen. Das eine Mal hat er bei den Juden das getan, das andere Mal tut er es hier bei den Heiden. Das ist in dem Gebiet der Heiden, das ist in dem Gebiet der zehn Städte, gegenüber von Galiläa auf der anderen Seite des See Genezareth. Da lagert Jesus und da kommen viele Menschen und er heilt viele. Matthäus 15 berichtet uns, er heilt viele, tun Zeichen, Wunder, Menschen kommen. 3 Tage lagern sie da. 3 Tage sind sie bei ihm. Und nach und nach, bei mir schon nach einem halben Tag kriege ich Hunger. Und nach einem Tag, wenn ich nichts habe, das ist keine gute Laune dann. 3 Tage, könnt ihr euch vorstellen, 3 Tage ohne Essen? Würde man sagen, heute die Aufmerksamkeit beim Predigen, Zuhören, die sank. Da kann sich doch keiner konzentrieren mit dem leeren Magen. Man hört nur noch grü, grü, grü. Die saßen 3 Tage, könnt ihr euch vorstellen, 3 Tage, hungrig, saßen sie da und die vergaßen wahrscheinlich ihren Hunger. Sie saßen da und hörten ihm zu, sie schauten ihm zu. Das ist eine erstaunliche Begebenheit, die wir hier haben. Warum ist Jesus da? Das ist jetzt das Nächste, was uns wichtig ist. Warum hat Jesus so viel Zeit im Gebiet der Heiden verbracht? In Kapitel 7, auch damit haben wir uns beschäftigt, nachdem Jesus das großartige Wunder in Jerusalem getan hatte, die Brotvermehrung, nachdem er ihnen das gemacht hat, kommen dann schriftgelehrten Pharisäer aus Jerusalem, aus der Hauptstadt, und wollen ihn überführen. Wollen ihn von der Unreinheit überführen, wollen sagen, deine Jünger leben unrein. Die wollen einen Fehler finden, um zu sagen, es ist ein Irrlehrer. Und Jesus stellt sie bloß als Übertreter. Er zeigt, ihr seid unrein, eure Herzen sind unrein. Man ist nicht unrein, wenn man mit schmutzigen, also nicht gewaschenen Händen isst, also nicht rituell gereinigten Händen. Eure Herzen sind unrein. Ihre absolute Verstocktheit, ihre absolute Ablehnung, das treibt Jesus dazu, zu den Heiden zu gehen. Er nimmt die Jünger mit, um ihnen zu zeigen, wenn die Juden das Evangelium ablehnen, dieses herrliche Wunder, seine Schöpferkraft und das Erkennen, wer er ist und der Anbietung des wahren Brotes Lebens, wenn sie das ablehnen, geht das Evangelium zu den Heiden und das macht er. Und unternimmt eine Reise und bringt es den Jüngern bei und er geht mit ihnen und zeigt, wie die Heiden das Evangelium aufnehmen. Und die Jünger haben da echt einiges zu lernen. Es offenbart den Unglauben der Juden. Und diese ganze Reise war eine Gegenstandslektion. Es zeigt, was für ein Unglaube in Jerusalem, in Judäa und Galiläa ist und was für Aufnahme und Bereitschaft von Glaube bei den Heiden waren. Das beschämt die Juden sehr. Das stellt sie in einer erschreckenden Art und Weise bloß. Also, diese Lektion möchte Jesus den Jüngern zeigen. Er bereitet sie vor. Lasst uns nur ganz kurz uns daran erinnern, auch vor längerer Zeit habe ich euch darauf hingewiesen, ich hoffe, ihr habt es euch gemerkt, man kann das Markus-Evangelium so einteilen, dass in drei große Teile, mehr oder weniger. Das heißt, das Erste, was wir haben, ist die Berufung zur Jüngerschaft. Jesus beruft die 12 in die Jüngerschaft. Später oder danach bekommen sie einige Lektionen. Er zeigt ihnen die ersten Wunder, die erste Vollmacht und die ersten Zeichen und sie staunen darüber. Dann beruft er sie zu den Aposteln mit dem Auftrag, ihr werdet meine Boten sein, ihr werdet das Evangelium verkündigen. Dann intensiviert er seine Lehre, er intensiviert die Schule und dann sendet er sie aus in die ganze Welt. So endet das Markus-Evangelium. Das heißt, was wir hier haben, ist eine intensive Unterweisung der Jünger, damit sie in der Lage sind, damit sie fähig sind, das Evangelium hinauszutragen. Zwar von Jerusalem anfangend, über Judäa, dann Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist eine Vorbereitung Das ist eine wichtige Lektion, die sie zu lernen haben. Ganz, ganz, ganz intensiv. Streng genommen ist Kapitel 1, 1 bis 9, der Abschluss dieser Lernerfahrung. Das ist der Abschluss dieser kleinen Reise, die Jesus mit ihnen unternommen hat. Mit Kapitel 1, Vers 8 beginnt kein neuer Gedankengang, sondern es schließt etwas ab. Es zeigt, was hat Jesus am Ende dieser Reise gemacht. Darf ich so sagen, das ist so der Höhepunkt der Reise. Das ist eine Riesenveranstaltung gewesen. Das war das Ende dieser Reise. So wurde sie gefeiert, 3 Tage lang. Hat er geheilt, 3 Tage lang hat er sie gelehrt und am Ende gab ein Riesenmahl, gab ein Riesenfest, ein großes Essen. So war die Heidenreise abgeschlossen sozusagen. Und danach in Vers 10, Kapitel 8, das machen wir in der nächsten Predigt, übersetzt Jesus wieder über in sein eigenes Land, in sein eigenes hinüber auf die Seite der Galiläa und dann, was kommt? Wieder Ablehnung, wieder Verfolgung, wieder Hass, wieder Neid. Das Spiel geht von vorne los. Jesus hat sich und den Jüngern eine 3- bis 4-monatige Atempause verschafft. Und echt tolle, tolle Erlebnisse, tolle Erfahrungen in der Gnade, der Größe Gottes. Also, das ist unser Hintergrund. Das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Speisung hier anschauen. Wir sind in den jenen Tagen, in denen Jesus diesen Ausflug mit den Jüngern macht und in den Gebiet der Heiden und offenbart ihnen, wie groß der Glaube der Heiden ist und für wen das Evangelium hingehen wird. Nämlich für alle Menschen, für alle Heiden. Das Zweite, wir sind immer noch ein bisschen beim Kontext, aber wir gehen in Vers 2. Schaut mal Vers 2. Jesus ruft die Jünger zu sich, das heißt, es ist seine Lektion, er will ihnen was zeigen, er will ihnen was mitteilen. Wir werden auf dieses, er ruft sie nochmal drauf zurückkommen und sagt, ich bin innerlich bewegt. Und an diesem Punkt möchte ich behaupten, das ist die Hauptbotschaft von diesem Abschnitt. Ich bin innerlich bewegt. Was ist diese innerliche Bewegung? Er ist innerlich, das ist wie, kennt ihr das, wenn man voller Aufregung oder voller Mitleid oder Angst oder der ganze Magen sich zusammenzieht? Man spürt das in der Bauchgegend. Von der Sprache, von der Grammatik, vom Griechischen bezeichnet das. Bei mir ist das so, in mir vergeht der Appetit, ich habe keinen Hunger mehr und das zieht sich alles zusammen. Einem wird sogar schlecht. Und das, was hier beschreibt, ist nicht, Jesus sagt nicht, ich bin innerlich, wenn ich auch bewegt, ich habe so ein paar Gefühle in mir, sondern was er sagt, mich verschmachtet das, ich habe tiefes Mitleid. Er ist tief bewegt, wirklich tief bis in die Eingeweide ist Jesus bewegt. Vor was? Voller Mitleid. Er sieht diese Menschen, er sieht diese Volksmenge und was sieht er? Er sieht sie knurren und hungern und sie wieder da sitzen und verschmachten, aber bei ihm bleiben, nicht motzen, sich nicht beschweren, zu lang, kein Essen. Der Braten ist seit 3 Tagen nicht verbrannt. Kein Timer. Nein, die sitzen da und er sieht ihren Hunger, er sieht ihren Durst und es verschmachtet ihn. Er hat Mitleid mit ihnen. Warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig? Aus 2, 3 Gründen. Der wichtigste Grund ist, das ist die Hauptbotschaft. Wie hat die Reise angefangen in diesem Heidengebiet? Was war das Erste? Jesus geht hinüber und ist heimlich in einem Haus. Gell? Und das kommen aber viele, spricht sich rum. Und dann kommt eine Frau, eine Syrophönizierin, und sie sagt, heil meine Tochter. Und wie reagiert Jesus drauf? Gar nicht. Er antwortet ihr nicht einmal. Wie viel Mitgefühl ist denn das? Und nachdem sie weiterhin fleht, sagt sie, Tochter, nein, er sagt nicht mal Tochter, er sagt, Frau, dass du bist kein Kind Israels, du bist eine Heidin. Erst müssen die Kinder Israels Essen bekommen. Das ist nicht schlecht, gell? Wo ist das Mitgefühl? Und nachdem sie sagt, oh, bitte, 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 wenigstens die Brotkrümel, bezeichnet sie als Hund, sagt, die Hunde kriegen das, nicht zuerst. Und sie sagt, ja, ich bin ein Hund, gell? Jetzt auf den ersten Blick oberflächlich, wir haben uns diesen Text intensiv angeschaut, wie viel Mitgefühl Jesu wird da deutlich? Nicht viel, gell? Und man bekommt den Eindruck, überhaupt kein Mitgefühl. Das ist ja eine harte Haltung gegenüber den Heiden. Wisst ihr, was Markus oder was das Evangelium macht? In den nächsten beiden Berichten, in dem Bericht ab Vers 31, die Heilung eines Tauben, und den Bericht jetzt hier, wird deutlich, wie viel Mitgefühl Jesus für die Heiden hat. Der einzige Grund, warum er so hart gegenüber dieser Frau war, war warum? Um den Juden zu zeigen, ich mache es dieser Frau so schwer, wie es nur geht. Ich mache dieser Frau es so unmöglich, wie es nur geht, und sie wird nicht gehen. Ich mache die Hürde, zu mir zu kommen, an mich zu glauben, so schwer, wie es nur geht, und sie wird nicht weggehen. Ich mache es bei meinen Leuten so einfach, wie es nur geht, und sie gehen. Dieser Frau, dieser Heiden, mache ich so schwer, wie es geht. Ich werde arrogant gegenüber ihr sein, ich werde sie nicht beachten, ich werde ihr sagen, du bist ein Hund. Und wisst ihr, was mit dieser Frau passieren wird? Sie bleibt, weil sie weiß, wer ich bin, und weil sie weiß, sie kriegt es nur von mir. Und mein Volk, den mache ich von Anfang an alle Zugeständnisse. Den helfe ich, den erkläre ich, den gebe ich, ich heile, ich rede. Da muss niemand kommen, ich beschimpfe niemanden. Jeder, der zu mir kommt, heile ich. Ich stelle keine Fragen, bist du gläubig, bist du nicht gläubig? Ich heile jeden. Und was machen die? Sie lehnen mich ab. Sie sagen, ich bin ein Irrlehrer, bin ein Belzebul und so weiter. Was Jesus damit macht, ist nicht, er zeigt, er hat kein Mitgefühl mit den Heiden. Er macht damit nur deutlich, wie groß der Unglaube in Jerusalem ist und wie groß der Glaube bei den Heiden ist. Und dann bringt Markus zwei Begebenheiten. Die Begebenheit der Heilung eines Taubstummen und die Begebenheit der Brotvermehrung, um deutlich zu machen, wie groß das Mitgefühl Jesu für die Heiden ist, wie groß es innerlich ihn zerreißt. Das ist das, was jetzt kommt. Und das ist unser Kontext. Nur nebenbei, eine herrliche Wahrheit. Und was hat diese Heidin gebeten? Um Brotkrümel, die von dem Tisch fallen. Was hat sie gekriegt und nicht so sie? Brot, so viel es sie nur haben wollten, ohne dass sogar viel übrig geblieben ist. Sie hat nicht Krümel gekriegt, sie hat vom Tisch gekriegt. Sie hat das Gleiche bekommen, was die Kinder kriegen. Denn vor kurzem haben die Kinder was bekommen, oder? Sie haben Brotvermehrung erlebt, 5000 Leute. Und die hat gebeten um ein paar Krümel. Was haben sie gekriegt? Ein paar Krümel? Ja, das sind ja Hunde. Nein, sie haben genau das Gleiche bekommen. Die haben genau das Gleiche bekommen. Was sagt Jesus darüber? Was sagt das über Jesus aus? Wie viel Mitgefühl hat er denn? Er gibt ihnen genau das Gleiche, was er den seinen Kindern gibt. Sie kriegen nicht nur Krümel, sie kriegen Brot. Sie kriegen Brot des Lebens. Sie kriegen nicht weniger. Voller tiefen Mitgefühl. Sie bekommen das gleiche Essen, Jesus sieht ihre Krankheiten, ihr seht ihren Hunger, ihre geistliche Not, und sie bekommen genau das Gleiche, was die Juden auch bekommen, bekommen auch die Heiden. Das ist die Hauptbotschaft von diesem Abschnitt. Jesus tiefstes Mitgefühl. Jesus tiefes Mitgefühl. Als er den Tauben geheilt hat, erinnert ihr euch, wie er das getan hat? Wie hat er das gemacht? Er nimmt ihn beiseite, oder? Gibt ihm volle Aufmerksamkeit. Er zeigt ihn auf interessante Art und Weise, dass er sein Leiden kennt. Er seufzt tief. Warum? Weil er sagt, ich habe Mitgefühl mit dir. Es ist traurig, dass du taub bist und dass du kaum reden kannst. Er drückt damit sein tiefstes Mitgefühl mit ihm aus. Es ist voller Mitgefühl. Es ist voller Mitgefühl. Das ist unser Kontext. Das ist unser Zusammenhang, in dem diese Begebenheit steht. Und darum schreibt Markus, um zu zeigen, nein, Jesus ist gegenüber den Heiden genauso, nicht weniger, sondern genauso voller Mitleid, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Geduld und Gnade. Genauso. Keinste Abänderung, nicht weniger wert, nichts. In gleicher Weise. Er hat Mitgefühl gegenüber allen. Spielt keine Rolle, welche Rasse, spielt keine Rolle, welche Abstammung, welches Geschlechts, welches Rangs, ob Mann oder Frau, groß oder klein, Jude oder Grieche, spielt keine Rolle. Er hat Mitgefühl gegenüber allen. Interessant ist, er sagt, ich bin innerlich bewegt über die Volksmengen, die schon 3 Tage hier harren, bei mir ausgeharrt haben und nichts zu essen haben. Was kümmert sich Jesus? Was ist sein Anliegen? Essen. Ganz natürliche Dinge, die wir brauchen. Nichts Spektakuläres erstmal, einfach essen. Sie haben Hunger. Der eine hat Hunger, der andere ist krank, der andere, Jesus hat Mitgefühl, er sieht diese Not und was sagt er? Oh, das tut mir so leid. Er sieht einen Menschen in seiner Not und das tut ihm leid. Wisst ihr, was Jesus nicht sagt? Jetzt komm schon, reiß dich zusammen. Hey, komm, 3 Tage, schadet euch nicht. Guckt euch mal, wie ihr aussieht. Ein bisschen Fasten ist gut. Könnt ihr euch aufs Wesentliche konzentrieren. Seid ihr Säufer und Fresser. Er sagt nicht, jetzt komm, mach doch nichts. Er sieht nicht die Not und sagt, weiß, es geht ja um geistliche Dinge, es geht ums ewige Leben, ist doch egal. Jetzt stell dich doch nicht so an. Er sieht die Kleinigkeiten, die Anführungsstrichen, im Vergleich zum Reich Gottes, im Vergleich zu der Ewigkeit. Er sieht kleine Dinge, er sieht ihre Not, ganz banale, einfache Schwierigkeiten des Alltags. Und er sagt nicht, jetzt stell dich doch nicht an. Jetzt stellt euch doch nicht an. Ich finde es so erstaunlich, wie viel Mitgefühl Jesus in dem Leben jedes einzelnen Menschen nimmt. Er sieht die Not und es zerreißt ihn. Wir könnten durch die Bibel durchgehen. Nehmen wir mal erstmal die Evangelien. Reicht das Markus-Evangelium? Von Anfang an, Kapitel 1, durchgehen und darauf hinschauen, wie oft das heißt. Und er innerlich bewegt, handelt er. Eine Stelle nach dem anderen, die Motivation seines Handelns ist, und innerlich bewegt. Es ist nicht, okay, ich muss es tun, das ist die Aufgabe, der Vater hat mich gesandt, finde ich alles blöd, ist langweilig oder mühsam oder anstrengend, ich mag es halt, weil ich machen muss. Die Motivation hinter seinem Handeln, hinter dem Heilen, hinter dem Geben, in dem Speisen, Trinken, ist tiefes Mitgefühl. Er sieht den Tauben und denkt, oh Mann, der arme Kerl, der hört nichts. Er hört ihn rumstammeln, reden und denkt, hey, der kann ja nicht mal gescheit reden, wie kommt er klar? Er sieht den Lahmen liegen und denkt, hey, der kommt ja nirgendwo hin, das tut mir so leid, wenn ich laufen kann. Er sieht den Aussätzigen und denkt, der ist abgeschottet, der hat keine Gemeinschaft. Er sieht diese Menschen und es zerreißt sein Herz. Und wenn es so tut, wenn das Jesus, das ist sein Beweggrund, volles Mitleid. Wisst ihr, was das ist? Es ist der tiefste Ausdruck des Wesen Gottes. Hier sehen wir die Herrlichkeit des Schöpfers. Hier sehen wir die Herrlichkeit des ewigen Gottes, der vollen Mitleids und Mitgefühl mit den Seinen hat. Auch das wäre ein spannendes Studium durch die Schrift. Ich gucke auf die Uhr, dass wir gut zeitlich hinkommen. 2, 3 Stellen. 2, 3 Stellen. Schlagt mit mir 2. Chronik auf, damit die Bibelstellen, die ich den Brüdern geschickt habe, nicht umsonst eingetippt haben. 2. Chronik 36. Wir sind am Ende der Geschichte Israels. Ein böser König nach dem anderen, ein katastrophaler König nach dem anderen. Wir sind beim Südreich, dass der Nordreich schon längst weg ist und lang verworfen ist, klar. Aber wir sind jetzt beim Südreich und da geht es nicht gut. Da ist ein 18 Jahre alter Joachim, der nur 3 Monate und 10 Tage im Amt war und es verbockt hat. Überlegt mal, nach 3 Monaten und 10 Tagen sagt Gott, das war's mit dir, das reicht. Nicht 10 Jahre, nicht 30 Jahre Böses getan. Es hat 3 Monate gereicht. Er hat gesagt, das ist böse, abgrundtief. In Kapitel 36, Vers 9. Und 18 Jahre war Joachim alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate und 10 Tage in Jerusalem, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Das reicht Gott nach 3 Jahren, dann 3 Monaten. Und er wird abgesetzt. König von Babel setzt ihn ab. Gott gebraucht ihn als Werkzeug. Es wird ein anderer eingesetzt, der Zedekia, sein Onkel. Und auch er tut, was böse in den Augen des Herrn ist. Und dann reicht es Gott. Und er schickt Nebukadnezar, König von Babel, und sie werden alle weggeführt und die Stadt wird vernichtet, der Tempel wird vernichtet. Und jetzt möchte ich euch vorlesen, Vers 14, Kapitel 36. Auch alle Obersten, der Priester und das Volk häuften Untreue auf Untreue, entsprechen allen Gräueln der Nationen und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachend und sendend. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk. Das ist Wesen Gottes. Sünde auf Sünde, Untreue auf Untreue, Unreinheit auf Unreinheit, ein böser König nach dem anderen und je länger, umso schlimmer. Und was ist, wie handelt Gott? Voller Mitleid. Er sieht das Volk und sendet einen Propheten nach dem anderen, damit die hingehen und sagen, hey, kehrt um, ich will euch retten, ich will euch helfen. Warum? Mitleid. Mitleid. Das ist Wesen Gottes. Ich gebe euch nur ein Beispiel, ein extremes Beispiel, dass uns das Wesen Gottes hier, weil das ist eine extreme Situation. Und da sagt Gott nicht, das war's mit euch, voller Mitleid. Das ist Wahnsinn. An Mose sagt er, 2. Mose, da bin ich 33, ich erbarme mich, weißt du, ich erbarme und habe Mitleid, mit wem ich Mitleid habe. Ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. So offenbart er sich. Ich habe Mitleid, mit wem ich Mitleid habe. Ich bin ein mitleidiger Gott. Mitleid. Eine Stelle, Hebräer 4, Vers 15. Eine herrliche Stelle. Das ist unser Herr. Hebräer 4, Vers 15. Oh, liebe Geschwister, bitte lasst uns das nicht vergessen, lasst uns das nicht aus den Augen verlieren, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir hadern, wenn uns schlecht geht, lasst uns das bitte nicht vergessen und so Gott die Ehre zu rauben. Es ist von unserem hohen Priester die Rede, von Jesus Christus. Ich lese ab Vers 14 schon, Hebräer Kapitel 4. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, was macht der Hohepriester? Er verwendet sich fürs Volk. Wir haben einen Jesus, der sich für uns verwendet. Der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, nicht vergessen. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus wusste, was bedeutet, hungrig zu sein, und nicht nur 3 Tage, 40 Tage. Er wusste, was es bedeutet, in allem versucht zu werden. Er kannte all diese Versuchungen, denn er wurde Mensch. Warum? Damit er mit uns in rechter Weise Mitleid haben kann. Und liebe Geschwister, ich möchte euch daran ermutigen, Mitleid bis in die natürlichsten Bedürfnisse unseres Alltags, unseres Lebens. Er weiß es. Nicht nur sich, ich sag mal, um die großen Dinge des Reiches Gottes zu beschäftigen. Er sieht es. Er sieht, darf ich so sagen, er sieht deine Kopfschmerzen. Er sieht dein Augenleiden, er sieht deine Bauchschmerzen, er sieht deine Krankheit, er sieht deinen Krebs, er sieht deinen Hunger, er sieht deine finanzielle Situation, er sieht deine familiäre Situation, deine schulische Situation. Er sieht das. Und wisst ihr, was er hat? Mitleid. Er sagt nicht, wie wir sagen, jetzt komm, reiß dich mal zusammen, ist doch nicht so schlimm. Sei stark und nimm das dir nicht so ernst, nimm es nicht so hart. Sei positiv. Er hat Mitleid. Er füllt mit. Ist es gut? Oh, ich finde es herrlich. So viel Zärtlichkeit, so viel Zuneigung. Und jetzt kommt das Herrliche. Nicht nur für die Juden, die gleiche Zuneigung, Mitleid für alle. Für alle. Für dich, für mich. Kommen wir zu dem eigentlichen Wunder. Markus Kapitel 8, ab Vers 4. Und seine Jünger antworten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Wo? Und er fragte sie, wie viel Brot habt ihr? Sie aber sagten 7. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab es den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische, und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen, und sie aßen, wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Broten übrig blieb, 7 Körbe. Es waren aber 4000, und er entließ sie. 4000, allein Männer, plus Frauen, plus Kinder, kommt nicht auf die ganze 20, wie bei der Speisung der 5000, aber wir ungefähr plus minus 1000. Aber wir kommen da auf eine Riesenmenge von mindestens 15.000 Menschen, die da waren, die da waren. Und die Jünger sehen das. Die lass mich ein paar kurze Bemerkungen nur zu dem Wunder selbst machen. Nur ein, zwei, kurz, das Kind hat lang ausgehalten. Ja, lang ausgehalten. Gutes Zeugnis. Und dann ist die Tür noch abgeschlossen. Ein paar kurze Bemerkungen zu dem Wunder selbst. Nur euch an die Dinge erinnern, ich hoffe, die wir damals gelernt haben und bis heute anwenden. Erstens, Jesus macht aus wenig viel. Das ist herrlich. Er macht aus wenig viel. Er kann's. Wir brauchen nicht viel, damit er viel machen kann. Es reicht wenig und dann macht er viel draus. Ich finde, das ist so herrlich. Manchmal denke ich, oh, was kann ich geben? Was habe ich? Nichts. Nichts habe ich, nichts bin ich. Jesus sagt, das reicht mir. Das reicht mir. Jesus macht aus wenig viel. Das ist eine herrliche Wahrheit. Zweitens, Jesus ist selbst das Brot des Lebens. Dass dieses Brot ein Bild auf das, was er ist, sagt, ihr braucht mich. Und er gibt sich hin, es wird gebrochen und aus diesem wenig gebrochen, aus dem einen, wird viel für alle, dass alle satt werden und alle Anteile haben an diesem ewigen Brot des Lebens, an Jesus selbst. Sogar nicht nur Juden, sondern auch die Heiden. Das müssen die Jünger lernen. Noch eine Gedanke. Wir empfangen von Jesus und geben weiter. Das, was wir weitergeben, empfangen wir von ihm. Wir müssen zu ihm. Er bricht, er gibt den Jüngern. Die Jüngern gibt es der Volksmenge. Wir geben es nicht und sagen, oh, ihr segne, damit sie viel werden. Sondern wir müssen selbst von Jesus empfangen. Aber damit wir von Jesus empfangen, was müssen wir tun? Das, was wenige, was wir haben, ihm geben. Wir geben ihm alles, was wir haben. Es mag nicht viel sein, 7 Brote vielleicht. Wir geben ihm und sagen, Herr, mach viel. Das beschäftigt oder beeindruckt mich und gibt mir so einen tiefen Frieden schon seit Anfang an meines Dienstes. Ich muss pro Woche mindestens 3-mal lehren. 3-mal Brot brechen. Geistliches Brot. Und dann denke ich, ja, irgendwann mal geht es doch aus. Man hat doch nicht mehr viel. Und jedes Mal komme ich mit dem wenigen, gebe es her und sage, Herr, du musst mehr machen. Das ist mein Gebet. Brech es, teil aus. Jeder soll essen, wie viel er vertragen kann. Ich hoffe, der Herr tut's. Es ist mein Leben, er tut's. Es reicht wenig, was wir haben, damit Jesus viel daraus macht. Es reicht das Wenige. Und noch einen Gedanken. Erst wenn wir geben, empfangen wir. Wie viel habt ihr? Ja, 7. Ja, gibt's her. Ja, haben wir. Jesus, wir sind 12. Wir haben nur 7. Das reicht nicht mal für uns 12. Und dann sollen wir 15.000, Jesus, hallo. Und jetzt nur nebenbei. Was haben Sie vor kurzem, vor mindestens 3 Monaten erlebt? Was haben die erlebt? Darf ich euch fragen, glaubt ihr, die haben es vergessen? Wie kann man das vergessen haben können? Hättest du es vergessen? Die würden sagen, hey, déjà vu. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Da hat doch vor kurzem. Warum stehen Sie hier und zweifeln? Warum sagen Sie, wo sollen Sie was essen? Warum? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Sind Sie vergesslich? Oder haben Sie so wenig Glauben? Ja? Ich glaube nicht, dass Sie es vergessen haben. Ich werde euch gleich die Antwort geben, warum ich glaube, dass Sie trotzdem zu Jesus sagen, Jesus, es ist eine Einöde, die können nirgendwo was kaufen. Warum? Bevor wir das uns anschauen. Das Letzte. Jesus ist der Versorger. Oh, Freunde, wenn ihr vergesst, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, nehmt euch das nach Hause mit. Jesus ist euer Versorger. Warum? Weil er vollen, tiefen Mitgefühls für dich persönlich ist. Er kennt deine Nöte, deine Schwierigkeit und er ist dein Versorger. Und wer ist er? Der Schöpfer, der aus dem Nichts, aus dem Toten viel machen kann. Hast du dieses Vertrauen zu ihm? Kennst du ihn so? Hast du Glauben an diesen Schöpfer, dass er dein Versorger ist? Denn das wirst du merken, erst wenn du zur Ruhe kommst. Und wenn du immer noch denkst, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht, dann stimmt etwas nicht mit deiner Sicht und mit deinem Glauben. Dann wenn wir endlich in diese Ruhe einkehren, von der Hebräerbriefschreiber. Wenn wir sagen, egal, hab nur 7, aber das wird reichen. Nur nebenbei, warum 7? Weil wir gelernt haben, für was steht die Zahl 7? Vollständig. Das heißt, sie haben wie viel? Genug. Es ist vollständig, es ist für alle etwas da. Weil die Zahl 7 sagt, es ist etwas komplett. 7 Gemeinden, 7 Engel, 7 Gerichte, 7 Bausar. Die Bibel spricht von 7, sagt 7 Tage komplett. Wenn sie 7 Brote haben, dann haben sie eigentlich genug. In Gottes Augen, in den Augen der Schrift, ist 7 genug. Für sie, nee, wir sind 12. Nur nebenbei, warum gab es da 12 Körbe und hier nur 7? Ich greife schon ein bisschen vor. Meine To-Do-Liste ein bisschen durcheinander gebracht. 12 waren für die Jünger. Jeder Jünger hat einen Korb mitgenommen. Das war eine Lektion für die Jünger. Und 7, warum sind es jetzt 7 übrig? Weil Jesus sagt, es ist genug für alle. Und für wen alle? Nicht nur für euch Jünger, sondern für die Juden und für die Heiden. Es ist übrig für alle. Vollständig. Komplett. Ich bin euer kompletter Versorger. Allein mit diesen 7 Broten, 7 Körben ist es die Botschaft. Darum sind 7 hier. Darum sind 7 und nicht 12. Also, wie herrlich ist das? Eigentlich können wir aufhören und jetzt anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Ich habe immer noch ein, zwei Brocken, die ich euch gerne weitergeben möchte. Diese Lektion, die die Jünger hier zu lernen haben, ist die Zuwendung Jesu zu den Heiden. Es ist das Mitleid Jesu zu den Heiden. Ich nochmal die Frage, ich kehre zurück. Warum stehen sie da und sagen Jesus, oder andersrum? Könnt ihr euch erinnern, wie hat die Speisung der 5000 begonnen? Wer ist auf wen zugegangen? Die Jünger gingen zu Jesus und sagen, Jesus, oh, entlass sie schnell, es wird Abend, die müssen noch was essen. Jesus sagt, wieso gebt ihr doch, weil wir haben doch nichts. Wie ist die Situation hier? Jesus ruft die nach 3 Tagen. Überlegt man, die Jünger, davor war ein Tag und die sagen, Jesus, hör, du musst sie rechtzeitig entlassen, die haben nichts zu essen. Um die Sein kümmern sie sich. Hier sind bei den Heiden, die hungern 3 Tage, ist denen egal. Dann ruft Jesus die Jünger und sagt, komm mal her. Wir kommen, gebt noch zu essen. Stimmt, die hungern ja auch. Das sind die Heiden. Wo liegt das Problem? Das sind Juden, das sind Heiden. Ist ein Heide mit einem Juden, ein Jude mit einem Heiden? Wenn er das tut, was macht er sich? Unrein. Was ist unsere Ausgangssituation gewesen? Die Juden haben gesagt, ihr macht euch unrein, ihr wascht euch nicht die Hände. Jesus geht zu den Heiden. Und was macht er da? Er isst mit ihnen. Für die Juden ein Tabubruch. Für die Jünger, oh, das ist eine harte Lektion. Petrus hatte lang gebraucht, um das zu verstehen. Jesus hat ihm in einem Tuch das Essen dargereicht und gesagt, iss. Und sagt Petrus, das esse ich nicht, das ist unrein. Und was hat Jesus gesagt? Was ich für rein erklärt habe, mach du nicht unrein, mein Freund, iss. Ein schwerer, langer Weg begann hier. Das war die erste Lektion. Gib den Heiden zu essen, isst mit ihnen. Wie? Dass er den Juden die Speisen gemacht hat, ist klar. Aber dass er den Heiden die Brotvermehrung macht, das war ihnen nicht klar. Sie haben nicht vor 3 Monaten vergessen, was für ein großartiges Wunder sie da erlebt haben. Das haben sie, also bei allem Unverständnis und Unglauben und Blödheit von ihnen, ich ihnen auch zutraue, weil ich mich kenne, glaube ich nicht, dass sie so einen Alzheimer haben. Das war kein kleines Wunder, das war ein Riesenwunder. Die sind in der gleichen Situation, nur auf der anderen Seite vom See. Die haben es nicht vergessen. Sie haben nur eins nicht begriffen, die Heiden kriegen das Gleiche. Nö. Jesus, die müssen ja gehen. Essen können die nicht, von uns haben sowieso nicht. Sie müssen ja gehen. Aber hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Wenn man Die Botschaft ist, Jesus' Mitgefühl ist für die Juden und für die Heiden genau das Gleiche. Und er sorgt für sie, sich nicht nur materiell, sondern geistlich in der gleichen Weise. Das ist das Zeugnis, das die Juden, das die Apostel von Jerusalem an in die ganze Welt hinaustragen mussten. Das war die Lektion, die sie hier hart lernen mussten. So, wir sind auf der Zielgerade. Das Interessante ist, wenn man diese beiden Berichte, und dazu möchte ich euch ermutigen, wenn ihr die Bibel lest und denkt, hey, das wiederholt sich, vor allem beim Alten Testament, man liest Chronik oder Samuel-Bücher oder Könige und denkt, das ist doch eins zu eins das Gleiche. Nehmt diese Aussagen parallel nebeneinander und schaut euch an und guckt die Gemeinsamkeit und guckt die Unterschiede und dann wird es spannend. Und genau das Gleiche ist hier auch. Wenn man diese beiden Brotvermehrungen anschaut, nebeneinander legt und guckt, was gemeinsam ist und was unterschiedlich ist, dann wird es spannend. Was ist unterschiedlich? Ich habe es gerade erwähnt. Beim ersten Mal kommen die Jünger, beim zweiten Mal ruft Jesus die Jünger. Warum? Weil hier geht es um die Lektion jetzt für die Jünger. Jetzt müsst ihr was lernen. Ganz bewusst, ganz gezielt ruft er sie und sagt, kommt, ich zeige euch was. Andersrum, das ist jetzt ein Test. Nach dem dreimonatigen Ausflug in die Heidenwelt und der Zuwendung Jesu für die, sagt er, habt ihr es verstanden? Jetzt kommt der große Test. Den haben sie leider nicht bestanden. Das Zweite ist, was gemeint, hier heißt es, und es ist eine Einöde, sie reden von einer Einöde, sowohl auf der einen Seite wie auf der anderen sind beide Einöden. Dort heißt es im Kapitel 6, wir müssen weit gehen, die Dörfer liegen weit. Hier heißt es, hier gibt es weit und breit nichts. Das ist wirklich nichts. Und dann sagt er, sie sollen lagern, und zwar auf der Erde. Das mag banal sein, wir überlesen es gern, Entschuldigung, wenn ich das immer sage, weil das mache ich immer. Und beim zweiten Mal, in Markus 6 heißt es, sie sollen auf dem Gras lagern. Warum ist es so wichtig? Erstens, es ist schöner, auf dem Gras zu lagern als auf der öden Erde. Aber das ist nicht der Punkt, das ist nicht wegen der Bequemlichkeit, sondern die Jahreszeit hat sich geändert. Es sind 3 Monate später. Das Gras ist verdorrt. Man kann nichts sich pflücken. Das heißt, es ist alles öde, die Ernte ist abgeerntet, das war's. Man kann nichts irgendwo sich schnell noch hier vielleicht noch ein Wurm oder so. Das war's, bisschen Protein. Es gab nichts, es ist Herbst, es gibt kein Gras mehr, sie sitzen auf der Erde und 3 Tage hungrig, es gibt nichts. Das ist die ausweglose Situation. Und dann sagt er, auf der anderen Seite sind 5 Brote und 2 Fische und hier sind 7 Brote und ein paar kleine Fische. Warum 7? Warum 12? Ich glaube, 12 nicht nur als 12 für jeden Jünger, eins, sondern 12 als Repräsentanten des Volkes Israels. Er nährt jetzt das Volk. Er bringt und gibt ihnen das Brot. Und warum hier 7 Körpermänner? Es repräsentiert die ganze Völkerschaft, die ganze Welt. Alle Menschen, für alle ist es da. Und das Herrliche, es bleibt übrig. Bei beiden Mal bleibt es übrig. Freunde, wenn das nicht Mitgefühl ist und darüber hinaus, es ist ja schon gut, wenn man den Hunger gestillt hat, oder? Und das man so gestillt, Jesus gibt in so einen Überfluss, es bleibt übrig. Nicht so, oh, das war schon lecker, aber ich habe noch ein bisschen Hunger. Oder, ihr kennt das, man ist so lecker und man ist satt, aber denkt, es war so lecker. Und Jesus macht so. Herrliche Pyroschki gegessen, so bis da oben und dann kriegt man noch so einen Topf mit. Aber ich bin doch satt. Für dich. So ist der Herr. Denn er weiß, wenn du geschlafen hast, morgen früh hast du Hunger. Und übermorgen hast du wieder Hunger. Und du musst essen. Und ich gebe sogar dir was mit. Er denkt weiter und länger und überschaut. Das ist der Herr. Wir sind froh für jetzt, wenn wir das jetzt gestillt bekommen. Jesus denkt voraus. Er sorgt sich um uns in einer Weise. Herrlich, herrlich, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Was ist das Ziel? Darf ich euch einen Parallelbericht Matthäus Kapitel 15 aufschlagen. Das ist die letzte Bibelstelle für heute, Matthäus 15. Und ich lese euch ein Vers 31. Das ist das Ziel von allem. Das ist das Ziel von allem. Matthäus Kapitel 15, da bekommen wir, das ist ein Parallelbericht zu der Speisung der 4000. Wie gesagt, wenn ihr neugierig seid, da kriegt ihr ein paar Details mehr. Aber worauf ich hinaus möchte, ich lese ab Vers 31 noch mit. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen früher. Ich nehme nur eine 20, sorry. Und Jesus ging von dort weg und kam an den See Galiläa, das nehme ich von der anderen Seite. Und als er auf den Berg gestiegen war, jetzt wissen wir, die Einöde, es war ein Berg, setzte er sich dort und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahmen, Blinden, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sie ihm zu Füßen und er heilte sie. Das ist der Hintergrund. Alles, alle krank und leidend voll bringen sie zu ihm. Sie warfen ihn buchstäblich vor seine Füße. Sie schmissen ihn hin. Sodass die Volksmenge sich wunderte. Als sie sahen, dass Stumme redeten, da haben wir gelernt letzten Sonntag oder letzte Predigt, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehen und sie verherrlichten wen? Gott Israels. Das ist das Ziel. Hier sind Heiden. Was passiert bei den Heiden? Sie preisen Gott. Sie verherrlichen ihn. Was passiert nicht in Jerusalem? Was passiert nicht in Judäa? Was passiert nicht in Galiläa? Aber im Heidengebiet. Was machen die? Sie preisen den Gott Israels. Denn sie sagen, was ist das für ein Gott, den ihr habt? Das ist ja unglaublich. Denn er macht alles gut. Er macht alles perfekt. Nein, er gibt darüber hinaus voller Mitgefühl. Voller Mitgefühl. Kennst du ihn? Den Herrn der Herren, kennst du ihn als ein Gott volles Erbarmens, Mitleids und Mitgefühl in deinem Leben? Wenn ja, hast du jetzt genug Grund zu loben und zu preisen, ihn anzubeten und ihm Dank dafür zu sagen. Gebt ihm die Ehre. Vergesst nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.